Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Donnerstag, den 15. März. An Mikrofon und Technik ist Isabel Dien. Folgende Themen erwarten euch heute. Wir beginnen mit einem Blick auf das beschauliche Mücheln in Sachsen-Anhalt, das auf den zweiten Blick gar nicht mehr so idyllisch erscheint. Denn dort ist die Nazi-Szene sehr aktiv. Am 25. Februar haben mehrere Personen einen dort ansässigen Gewerbetreibenden angegriffen, rassistisch angefeindet und bedroht. Wir sind gekommen, um zu bleiben, hieß es vor 2 Tagen in Bern. Dort haben 80 Sans-Papiers nach einer Gesprächsrunde mit der SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga das Generalsekretariat der SP besetzt. Danach blicken wir noch einmal nach Japan. Vor einem Jahr explodierten im AKW Fukushima mehrere Reaktorblöcke. Und nach wie vor versuchen dort vor allem Leiharbeiter unter miesesten Arbeitsbedingungen das Schlimmste abzuwenden. Und zuletzt, meist scheitert es am Geld und am Engagement, doch in Dresden hat es geklappt. Kinder planen in der Dresdner Neustadt einen Spielplatz mit. In Mücheln in Sachsen-Anhalt haben am 25. Februar mehrere Personen einen dort ansässigen Gewerbetreibenden angegriffen, rassistisch angefeindet und bedroht. Ziel der Angreifer war, dass der Inhaber seinen Imbiss mit türkischen und internationalen Spezialitäten in Mücheln schließen solle. Die tagesaktuelle Redaktion des Radio Korax Halle sprach mit Thorsten von der mobilen Opferberatung über diesen Überfall.
Am 25. Februar kamen 6 Leute in den türkischen Imbiss rein in Mücheln, kurz vor 17 Uhr. 4 Männer, 2 Frauen haben da etwas rumrandaliert und den Imbissinhaber gedroht, dass wenn er seinen Imbiss bis zum 20. April, was im Übrigen der Geburtstag von Adolf Hitler ist, seinen Laden nicht zumachen würde, seien sie die 12. Personen, die in der Zeitung stünden. Im weiteren Verlauf wurde der Imbissbesitzer von mehreren Männern angegriffen, geschlagen und getreten. Die Frau von ihm hat versucht, den Angriff zu unterbinden, hat interveniert. Daraufhin konnte der Imbissinhaber sein 7-jähriges Kind, was auch noch im Gastraum war, kurz schnappen und aus der Gefahrenzone bringen. Daraufhin haben sich die Angreifer wieder zurückgezogen und sind aus dem Imbiss raus. Mit gemeinsamen Kräften haben sie dann die 6 Leute praktisch aus dem Imbiss raus gebracht. Währenddessen hat eine weitere Zeugin die Polizei alarmiert über den Angriff. Weiter ging die Auseinandersetzung direkt im Eingangsbereich, wo der Imbissbesitzer dann noch mehrere Schläge von einem Angreifer erhielt und die Türscheibe über ihn kaputtgeschlagen wurde durch die Angreifer, die immer noch draußen waren und rein wollten. Ja, und die 3 haben sich dann direkt im Imbiss verschanzt und 2-mal noch die Polizei angerufen.
Ja, du hattest es ja kurz schon gesagt, dass gesagt wurde, dass sie die 12. Person seien, die in der Zeitung stünden, wenn sie den Laden nicht zumachen. Was ist denn damit gemeint?
Das ist natürlich eine klare Anspielung auf die rassistische Mordserie der NSU, die ja seit 2000 10 Menschen zum Opfer gefallen sind. Und die Betroffenen haben das als klare Morddrohung verstanden. Also nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des großen medialen Interesses seit Bekanntwerden der Mordserie.
Ist das jetzt der erste Vorfall in Mücheln dieser Art?
Wir haben in letzter Zeit keine Angriffe in Mücheln registriert. Dazu muss man auch sagen, dass es eine ziemlich kleine Stadt ist mit 9000 Einwohnerinnen. Wir aber in der Regel auch immer schlicht darauf angewiesen sind, dass es Kooperationspartnerinnen vor Ort gibt, die uns über die Angriffe informieren. Und es natürlich auch eine generelle hohe Dunkelziffer gibt bei solchen Angriffen rassistischer und rechter Art. Außerdem kann man auch sagen, dass in Mücheln letztes Jahr zum Beispiel 16 Propagandastraftaten registriert wurden. Ja, Hakenkreuzschmierereien, Sachbeschädigungen und das sind natürlich auch alles Sachen, die die Leute da vor Ort extrem beunruhigen.
Ja, wie geht denn jetzt die Polizei damit um oder wie ist sie damit umgegangen?
Ja, die Betroffenen haben sich am Tattag, also weder von den Beamten am Notruf noch von denen, die als Erste vor Ort kamen, was nur 2 anfangs waren, ernst genommen gefühlt. Beispielsweise wurde ein Atemalkoholtest bei dem betroffenen Imbissbesitzer gemacht. Dann wurde er nicht richtig medizinisch behandelt. Genau. Dann haben bis Mittwoch sich keine Polizisten bei denen gemeldet. Das heißt, die wussten einfach nicht, wie gehen die Ermittlungen weiter. Und deswegen ist das Vertrauen in die Polizei dann extrem erschüttert gewesen. Mittlerweile nimmt die Polizei die Situation der Betroffenen sehr ernst und hat umfängliche Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen getroffen, unter anderem verstärkte Bestreifung. Und mittlerweile das Innenministerium nimmt sich ja der Sache jetzt an.
Jetzt gab es ja weiterhin Drohungen. Wie sahen die aus?
Direkt am Tag nach dem Angriff, als der Imbissbesitzer versucht hat, dort ein wenig aufzuräumen, waren mehrere Autos, die laut heulend dort in der Gegend umherfuhren. Es gab mehrere Aufkleber direkt am Imbiss und in der näheren Umgebung mit rechten Inhalten. Und gestern gab es noch einen weiteren Vorfall, als während eines Radiointerviews 6 bis 10 Personen in der Nähe waren und ja dort rechte Parolen riefen und Sieg Heil und Ausländer raus riefen. Ja.
Sind diese Drohungen jetzt ernst zu nehmen?
Also die Betroffenen nehmen das insbesondere die Morddrohungen sehr ernst, ja. Und die Vorfälle im Nachgang bestärken natürlich auch die Angst um ihre Gesundheit und ihr Leben.
Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man die Betroffenen jetzt unterstützen?
Also wir als Mobile Opferberatung haben einen Spendenaufruf verfasst. Also es gibt finanzielle Einbußen natürlich, das Geschäft läuft nicht mehr nach dem Angriff. Der Imbissbesitzer hat sehr viel Geld dort reingesteckt. Das alles ist nochmal genauer nachzulesen unter www.mobile-opferberatung.de. Dort kann man Geld spenden auf eine Kontonummer, die dort ersichtlich ist. Und man kann natürlich auch vor Ort den Imbissbetreiber mit unterstützen, indem man da einfach mal hinfährt und was isst zum Beispiel.
Im Generalsekretariat der SP staunte man nicht schlecht, als am Nachmittag des 13. März plötzlich rund 80 Sans-Papiers hereinmarschierten. 80 Menschen ohne Papiere, mehrheitlich abgewiesene Asylsuchende, besetzten das Büro der SP Schweiz in Bern. Sie kamen von einer Gesprächsrunde mit SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Bundeshaus. Mit der anschließenden Besetzung des Parteibüros wollten sie bewirken, dass es nicht bei freundlichen Worten bleibt, sondern auch gehandelt wird. Organisiert haben die Aktion 5 Bleiberecht-Kollektive aus der ganzen Schweiz. Die Kollektive aus Sans-Papier und ihren UnterstützerInnen setzen sich für die Rechte der Illegalisierten ein. Wilma Rall vom Radio Rabe Bern berichtet.
An der Fassade hing ein Banner mit der Aufschrift «Wir sind gekommen, um zu bleiben». Das Büro der SP Schweiz war voller Menschen. Rund 80 Männer, Frauen und Kinder ohne Papiere standen dicht gedrängt. Erstaunte Gesichter und nervöses Getuschel bei den Angestellten der SP. Einige abgewiesene Asylsuchende ergriffen das Wort und erzählten von ihrem Alltag in den dunklen, kargen Notunterkünften mit zwischen 8 und 10 Franken pro Tag. Unter ihnen auch Ba aus Nigeria. Ba ist seit 9 Jahren in der Schweiz. Sein Asylgesuch wurde abgelehnt. Seither lebt er von der Nothilfe. Ba engagiert sich im Zürcher Bleiberecht-Kollektiv für die Rechte der Illegalisierten. Er erklärt, warum sie das Parteisekretariat der SP und nicht der SVP, FDP oder CVP besetzt haben.
Pourquoi les socialistes? Parce que c'est le seul parti aujourd'hui.
Die SP ist fast die letzte Schweizer Partei, mit der wir uns zusammensetzen und über Migrationspolitik sprechen können. Mit den Positionen der anderen Parteien ist für uns eine Diskussion unmöglich.
Die Position politik, ce n'est pas pour nous quelque chose avec lequel on peut discuter. C'est impossible.
Die Sans-Papiers kamen von einer Gesprächsrunde mit SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Bundeshaus. Sie haben ihr eine Liste übergeben mit den Namen von 173 illegal anwesenden Personen, mehrheitlich abgewiesene Asylsuchende, die teilweise seit Jahren von der Nothilfe leben. Bei Sommaruga haben sie die Forderung deponiert, diesen Personen einen legalen Aufenthaltsstatus zu gewähren. Somaruga aber machte laut Philippe Blanc vom Bleiberecht-Kollektiv Bern keine konkreten Zugeständnisse.
Das Gespräch mit Frau Somaruga war sehr schweizerisch. Also Frau Somaruga hat sich sehr für die schwierigen Situationen der Flüchtlinge und der Sans-Papiers interessiert, hat aber eigentlich nie wirklich Politik betrieben in diesem Gespräch. Es blieb dabei, dass sie nur wissen wollte, wie schlimm es denn wirklich sei in der Nothilfe. In Bezug auf die wichtigen Forderungen ist sie eigentlich nicht weit gegangen in Zugeständnissen. Sie hat eigentlich im Gegenteil gesagt, dass sie die Regularisierungsliste der 173 Personen nicht weiter behandeln würde vorerst. Das heißt, die Situation ist derzeit noch blockiert.
Und deshalb habe man beschlossen, die Forderung nach der Regularisierung der 173 Personen beim SP-Sekretariat zu deponieren. Die Sans-Papiers und ihre Unterstützerinnen fordern einen Dialog. Sie fordern, dass die SP die Migrationspolitik nicht den rechtsbürgerlichen Parteien überlässt und sich aktiv für die Anliegen der Sans-Papiers einsetzt.
Ja, weil Sans-Papiers sind bereits hier und sind Leute, die jahrelang hier sind. Sie leben hier, sie arbeiten hier. Und es geht nicht darum, was Neues zu erfinden, sondern es geht nur darum, anwesende Personen mit den entsprechenden Rechten auszustatten und ein Recht auf Migration, wie es in der Menschenrechtserklärung statuiert wird, dem zu entsprechen.
Im SP-Büro verlangten die Sans-Papiers eine Aussprache mit SP-Parteipräsident Christian Löwrat. Sie waren entschlossen, das Büro so lange zu besetzen, bis er auftaucht. Löwrat kam aber nicht, stattdessen kamen die Nationalräte Cédric Vermut und Carlos Somaruga. Beide zeigten grundsätzlich sehr viel Verständnis für die Anliegen der abgewiesenen Asylsuchenden. Cédric Vermut:
Ich war überrascht, wir hatten wirklich nichts gewusst von der Aktion, aber grundsätzlich habe ich da völlige Sympathien. Wir tragen die Anliegen seit Jahren mit. Ich war selber in Zürich eine Zeit lang aktiv in der Bleiberechtsbewegung. Von dort her verstehe ich die Verzweiflung, die viele Menschen dazu bringt, und ich finde, es ist eine Form, eine sehr gelungene Form, wahrscheinlich auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.
Nach einigem Hin und Her, internen Diskussionen und Absprachen mit der Parteileitung gab Carlos Somaruga bekannt, dass die SP auf die Forderungen der Sans-Papiers eingehen werde. Er versprach, dem Bleiberecht-Kollektiv den Mailverteiler der SP zur Verfügung zu stellen, um ihre Anliegen bei allen SP-Mitgliedern bekannter zu machen. Er lud eine Delegation vom Bleiberecht-Kollektiv ein, an der SP-internen Migrationsdebatte von Mitte April teilzunehmen, um auch dort ihre Anliegen einzubringen. Und er versprach, sich zusammen mit Cédric Vermut im Parlament dafür einzusetzen, dass die Regularisierung der Sans-Papiers wieder zum Thema werde. Trotz den weitgehenden Zugeständnissen der SP haben einige Dutzend Sans-Papiers und vor allem ihre Unterstützerinnen beschlossen, die Nacht im SP-Sekretariat zu verbringen. Dafür wiederum hatte Carlos Somaruga wenig Verständnis.
Ich hoffe, diese Menschen sind vernünftig und verstehen, dass wir von der SP Ihnen heute sehr entgegengekommen sind. Wir haben Ihnen die Möglichkeit gegeben, einen Tag an unserem SP-internen Migrationspapier mitzuarbeiten und sich vor allen SP-Politikern in Bern zu äußern. Ich glaube, die Sans-Papiers haben das auch verstanden. Bei Ihren Unterstützerinnen und Unterstützern bin ich mir nicht sicher.
Je pense que les sans-papiers l'ont compris, peut-être pas forcément ceux qui les encadrent.
Sagte Carlos Somaruga und machte sich auf den Weg ins Bundeshaus. Das SP-Büro aber blieb über Nacht besetzt. Das Bleiberecht-Kollektiv hat sich entschieden, bis zur Ankunft von SP-Parteipräsident Christian Löwrat zu warten. Kurz vor Redaktionsschluss ist er dann auch gekommen und hat sich den Forderungen der Sans-Papiers gestellt.
Ein Jahr ist die Atomkatastrophe von Fukushima nun her. Durch ein Erdbeben, den darauf folgenden Tsunami und massiv missachtete Sicherheitsrisiken kam es dort in mehreren Blöcken zum Super-GAU. Bis heute verseucht nach außen dringende, hochradioaktive Strahlung die Umgebung. Verstrahlt auch weit davon entfernte Gebiete. Seit einem Jahr versucht der Betreiber TEPCO, das AKW unter Kontrolle zu bekommen. Doch das und die Stilllegung der Atomruine wird laut Schätzungen noch rund 40 Jahre dauern. Und nach wie vor machen Leiharbeiter die hochgefährliche Arbeit. Unter schlimmsten Arbeitsbedingungen. Wie ihre Situation heute, ein Jahr nach der Atomkatastrophe, ist und was es für Basisinitiativen für die verstrahlte Bevölkerung gibt, erfahren wir nun von einem Vertreter der kämpferischen Gewerkschaft Doro Hiba. Eigentlich eine kleine Eisenbahngewerkschaft östlich von Tokio, ist diese Gewerkschaft seit den 1970er Jahren aktiv im Kampf gegen Atomkraft. Nobuo Manabe ist Mitglied des Internationalen Arbeiter-Solidaritätskomitees von Doro Hiba. Heike Demmel vom Radio Z Nürnberg hat mit ihm gesprochen.
Es gab auch hier viele Berichte über die sehr schlechten Arbeitsbedingungen von den Mitarbeitern, die direkt nach dem Atomunfall in Fukushima in den AKWs das Schlimmste abgewendet haben. Es gibt dort auch viele Leiharbeiter. Wie ist die Situation im Augenblick von den Beschäftigten dort?
Wissen Sie, also meisten Arbeiter, die unmittelbar mit den AKWs, also Fukushima Daiichi, zu tun haben, sind Leiharbeiter. Man sagt oft, also Wegwerfarbeiter. Ja, diese Leute arbeiten 8.000 Yen, ungefähr 8.000 Yen pro Tag. Ganz billig. Fest eingestellte Arbeiter, zum Beispiel TEPCO oder so, ne, arbeiten nicht vor Ort, arbeiten also ganz entfernt von den AKWs oder ziemlich entfernt. Also die Arbeiter, die unmittelbar solche schmutzige Arbeit machen müssen, sind Leiharbeiter.
Das kann man generell so sagen, dass die in den AKWs jetzt direkt arbeiten, alles nur Leiharbeiter sind?
Nicht alles, die meisten. Die meisten Arbeiter sind Leiharbeiter. Das kann man also ruhig sagen, ja. Also das war immer so. Also regelmäßige Kontrolle oder Inspektion müssen auch gemacht werden, ne, seit Jahrzehnten. Also solche Arbeiten machten die solche Wegwerfarbeiter und diese Arbeiter sind nicht fest angestellt und also Arbeiter ganz unten Koreaner zweiter Generation oder dritter Generation arbeiten in Fukushima jetzt. Auch Ausländer sind dabei.
Und wie sind Ihre momentanen Arbeitsbedingungen? Es gibt immer wieder Berichte über Verstrahlung, gesundheitliche Schäden, aber auch, dass getrickst wird mit den Dosimetern und den Strahlen. Denn gerade die Leiharbeiter dort stehen ja stark unter Druck. Wenn sie zu stark verstrahlt sind, sind sie ihren Job los. Wie ist die Situation dort im Augenblick?
Ja, also es ist so, diese Arbeiter, ja, können nur kurzfristig arbeiten. Viele wie Radioaktivität einatmen oder sowas, das passiert jeden Tag. Und die Grenzwerte gibt es. Ja? Deshalb, diese Arbeiter können nur kurzfristig arbeiten und dann, man muss auch hören. Natürlich vor Ort sind solche Leute hoher Radioaktivität ausgesetzt. Das ist eine Tatsache und einige Leute sind deswegen gestorben. Aber TEPCO oder die Regierung sagen immer, solche Fälle haben mit der Radioaktivität nichts zu tun. Aber das ist nicht wahr.
Sie selbst machen ja auch noch andere Aktivitäten. Ihre Gewerkschaft Doro Hiba ist noch beteiligt an dem Bau einer unabhängigen Klinik in Fukushima. Was soll das für eine Klinik werden?
Also eigentlich gibt es ein Komitee für den Bau eines Krankenhauses oder Klinik für die Kinder von Fukushima, also besser gesagt Gesundheitszentrum. Solche also Komitee, also für den Bau, ja, gibt es schon, aber wir helfen also diesem Komitee. Wissen Sie, ich kann einigermaßen Deutsch und meine also Kollegen können einigermaßen Englisch oder Französisch, aber die Leute in Fukushima können kaum ausländische Sprachen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir diesen Leuten helfen.
Und was ist das Ziel dieses Gesundheitszentrums?
Ja, wissen Sie, regierungsfreundliche Wissenschaftler, Ärzte und Krankenhäuser sagen zum Beispiel, Strahlendosen von bis zu 100 Millisievert pro Jahr sind unbedenklich. Was machen diese Ärzte unter solchen Standpunkten? Und wir denken, da werden die Kinder von Fukushima zu Versuchskaninchen gemacht. Das ist nicht zuzulassen. Deshalb, wir wollen ein unabhängiges Gesundheitszentrum. So was brauchen wir. Durch die Katastrophe vom 11. März gab es ca. 20.000 Toten und Vermisste insgesamt. Also unmittelbar gestorben und vermisst. Aber Folgen der Radioaktivität kommen erst später. Schon haben wir so mehrere Fälle bei den Kindern. Schilddrüsenkrebs. Solche radioaktiv bedingte, also Symptome, können wir feststellen. Aber die regierungsfreundliche Ärzte, Wissenschaftler sagen, nein, nein, das hat mit der Radioaktivität überhaupt nichts zu tun. Das schlimmste Fall ist zum Beispiel also Shunichi Yamashita. Shunichi Yamashita ist also nämlich Vizepräsident der Fukushima Medical University. Er sagte zum Beispiel, Strahlendosen von bis zu 100 Millisievert pro Jahr sind unbedenklich. Oder Lächeln kann die Schäden der Radioaktivität drastisch vermindern. Also bitte lächeln, kein Problem. Oder die Aufnahme von radioaktiven Stoffen in den Körper, also wissenschaftlich die innere Strahlung, ist nicht gesundheitsgefährdend. Und das ist nämlich die Grundposition von TEPCO und der jetzigen Regierung. Deshalb, wir brauchen ein unabhängige Klinik, unabhängiges Gesundheitszentrum.
Und dort werden Kinder und andere Patienten behandelt und Sie klären über Gesundheit oder Verstrahlung auf?
Ziemlich alles muss gemacht werden, ne? Wissen Sie, wir haben Erfahrungen von Atombomben. Damals haben wir auch eine unabhängige Klinik gebaut in Hiroshima. Ja, das ist ein Beispiel. So eine Klinik gibt es in also Hiroshima. Ne? Diese Klinik heißt Koyo Daiichi Klinik. Und diese Klinik ist also eine Hoffnung für also Überlebende. Und solche Klinik braucht auch Fukushima.
Auf dem brachliegenden Trever Gelände in der Friedensstraße in Dresden entsteht ein neuer Spielplatz. Was meist an fehlendem Geld und Engagement scheitert, hat hier geklappt. Kinder sind an der Planung ihres Spielplatzes mitbeteiligt. Das Junge Radio bei Coloradio Dresden berichtet.
Die Jugendredaktion UFM hat in der vergangenen Woche die Siedler besucht, die auf dem alten Trewag-Gelände auf der Friedensstraße, das ist hier im Hechtviertel in der Dresdner Neustadt, gerade einen Spielplatz geplant hat. Da stellt sich natürlich die Frage, wer oder was sind die Siedler? Tja, die Siedler, das sind Kinder und Jugendliche, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man brachliegende Flächen in Dresden nutzen kann. Dazu sammeln sie Ideen, basteln, malen und schreiben so allerhand Sachen auf. Und unterstützt werden sie dabei von der Projektschmiede hier in Dresden. Zunächst hat der Jugendredakteur Karl, der Ansprechpartnerin der Projektschmiede Dresden, ein paar Fragen zu dem Projekt gestellt.
Also die erste Frage wäre, warum Sie einen Spielplatz bauen wollen?
Also wir befinden uns hier im Hechtviertel Süd und das ist ein Wohngebiet, wo zunehmend Familien mit Kindern herziehen. Und das Problem ist, dass es hier in der Gegend keinen einzigen Spielplatz gibt und dass Bürgerbefragungen gezeigt haben, dass es groß gefragt ist und gewünscht ist und gebraucht wird hier.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Ihren Verein zu gründen, den Verein Die Siedler?
Also Die Siedler gibt es schon ziemlich viele Jahre, 6-7 Jahre. Und die Idee entstand darin, dass es eine Brachfläche gab, wo Leute wollten, dass die gestaltet wird. Und da hat sich eine Gruppe von Jugendlichen hingesetzt. Und da es aber so geregnet hat, haben die eigentlich auch ganz viel Siedler von Catan gespielt. Und dadurch ist dieser Name entstanden, Siedler. Und Siedler bedeutet eine Fläche, die noch unbebaut ist, zu besiedeln. Sprich, dorthin zu gehen und zu sagen, so, jetzt sind wir hier und jetzt wollen wir Ideen sammeln, wie diese Fläche aussieht. Und so ist dieses Projekt entstanden.
Wer macht denn bei so einem Verein alles mit?
Also, ist ganz unterschiedlich. Heute sind wir hier, ich bin Sozialpädagogin, dann haben wir noch eine Lehrerin und zwei Studenten mit dabei.
Wollt ihr etwas ganz Bestimmtes erreichen, auch vom politischen Standpunkt her vielleicht?
Auf jeden Fall. Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche in solche Planungsprozesse mit einbezogen werden, dass Kinder gefragt werden, was sie gerne spielen und wie sein Platz aussehen soll, damit sie dort gerne sind, damit quasi nicht nur die Erwachsenen über die Kinder bestimmen, sondern dass auch die Erwachsenen sehen, die Kinder haben Ideen, die Kinder können tolle Sachen machen und es ist unbedingt notwendig, Kinder vorher zu fragen. Das wollen wir damit erreichen.
Hat Ihre Aktivität auch Gegner?
Ich glaube, wenn man das Gegner nennen kann, dann könnte man sagen, Zeit und Geld. Es sind weniger Personen, sondern sind oft Sachen, dass entweder die Zeit nicht eingeplant wird in solche Prozesse, um Kinder und Jugendliche zu fragen, sondern es muss immer alles ganz schnell passieren. Und dann ist am Ende keine Zeit mehr, die Kinder zu fragen. Und es ist kein Geld da. Also man versucht alle überall zu sparen und sagt dann, wir können jetzt niemanden dafür bezahlen, dass Kinder gefragt werden. Oder ist einfach kein Geld dafür da und deshalb machen wir es nicht. Das sind unsere größten Gegner, glaube ich.
Soweit also die Projektleiterin Theresa von der Projektschmiede Dresden. Und danach haben die Kinderredakteurin Paula und ich die Kinder, die dort auf der Fläche gespielt haben, gefragt, wie ihnen diese Aktion gefällt.
Wie bist du auf die Idee gekommen, hier bei dem Spielplatz gestalten mitzumachen?
Weil ich gute Ideen haben wollte und mal neue Sachen auf einem Spielplatz. Und halt, ja.
Und warum dürfen wir eigentlich die Kinder mit dem Spielplatz planen?
Weil die Drehwerkfläche frei geworden ist hier.
Ah. Naja, weil die Kinder halt auch sagen sollen, wie sie sich das vorstellen und wie das denn später sein soll.
Warum macht ihr hier eigentlich diesen Spielplatz hin?
Ich denke, weil hier in der Gegend nicht so weit ein Spielplatz hier ist. Also dass es weiter weg ist und dass vielleicht hier den Spielplatz deswegen aufbauen.
Aha.
Dass man gleich hierher kann.
Und hast du schon was geplant heute hier an diesem Spielplatz? Hast du schon irgendwas entworfen?
Ja, eigentlich ja. Also eine Geisterbahn wäre nicht schlecht. Oder und ein Fußballplatz eigentlich auch nicht.
Ich wollte eine Burg entwerfen.
Und wie sieht die aus?
Das ist so wie quasi wie eine richtige Burg. Nur der Platz ist ja nicht so groß. Also schon ganz schön groß, aber da wird die etwas kleiner. Und ja. Und noch Türme an die Seite.
Ah, okay. Und kann man da in der Burg drin rumklettern oder drauf rumklettern?
Da kann man auch in die Türme und auf die Mauer.
Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, hier einen Spielplatz zu bauen?
Das frage ich mich auch.
Also das weißt du nicht ganz so genau.
Hab's nur heute erst erfahren, dass hier ein Spielplatz gebaut wird.
Also ich weiß auch nicht selber so genau. Ich hatte halt die Idee, dass hier was hinkommt. Und naja, eigentlich finde ich das ganz schön, dass hier ein Spielplatz hinkommen soll. Wenn das überhaupt so der Fall ist, weil andere Kinder sich auch andere Sachen halt gewünscht haben. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich habe mir halt gewünscht, mit meinem Freund hier ein Labyrinth hinzubauen oder einen Kletterpark.
Soweit also die Meinung einiger Kinder, welche in der letzten Woche auf dem alten Trevak-Gelände auf der Friedensstraße einen Spielplatz planten. Wir wünschen Ihnen, dass Ihre Ideen so schnell und so schön wie möglich umgesetzt werden.
Das war das ZIPFM vom 15. März 2012. Diesmal mit Beiträgen aus Halle, Bern, Nürnberg und Dresden. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter freie-radios.net.
Die in der Sendung genannte Internetadresse war zu dem rassistischen Anschlag in Mücheln und Möglichkeiten, die betroffenen Imbissbetreiber zu unterstützen, mobile-opferberatung.de.
Das nächste ZipFM gibt es morgen vom Transgender Radio Berlin. Tschüss und macht's gut, bis dahin.